Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Der baden-württembergische Sozialminister Manne Lucher ist heute an diesem Montagvormittag unser Gast in SWR 1. Leute, guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, Herr Heim.
Herr Lucher, wir waren Montag vor einer Woche schon mal miteinander verabredet. Dann ist Ihre Quarantäne dazwischen gekommen. Wie haben Sie die überstanden?
Exzellent, bin symptomfrei durchgekommen, meine Frau auch. Wir waren Kontaktpersonen, aber alles wunderbar durchstanden.
Sie und Ihre Frau haben sich testen lassen, mit welchem Ergebnis?
Nein, wir haben uns nicht testen lassen, weil Testen gar keinen Sinn macht, weil wir keine Symptome hatten.
Okay, das heißt, Sie fühlen sich gesund und sind seit wann wieder im Dienst?
Seit letzten Dienstag.
Diese Quarantäne, eine neuartige Erfahrung insofern, dass man mehr als sonst darauf angewiesen ist, dass andere einem was bringen?
Wunderbar. Wir leben in einer schönen Hausgemeinschaft und wurden wunderbar versorgt. Also ein tolles Leben, wie ja viele andere in diesen Zeiten jetzt auch erleben.
Die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts sehen so aus, dass es knapp 100.000 Infizierte in Deutschland gibt. Dunkelziffer nach wie vor unbekannt. 1.500 Tote und damit eine Sterblichkeitsquote von 1,5%. Wie sehen die aktuellen Zahlen, Manne Lucher, für Baden-Württemberg aus?
Ja, ich darf sie ganz aktuell von 11 Uhr verkünden. Wir haben 19.551 Infizierte über die Gesundheitsämter und das Landesgesundheitsamt. Wir haben 394 Verstorbene. 1268 gelten als genesen und die sogenannte Verdoppelungszeit liegt bei uns der Infektion bei 13 Tagen circa und im Bundesvergleich bei 9 Tagen. Also das ist für uns der wichtigste Indikator derzeit, weil der zeigt, dass diese Maßnahmen, die wir alle frühzeitig ergriffen haben, tatsächlich die Wirkung zeigen, die wir benötigen.
Vor ein, zwei Wochen waren die Hotspots in Baden-Württemberg, Freiburg, Stuttgart, Esslingen und Hohenlohe. Wie sieht's heute aus?
Sie sind im Wesentlichen die gleichen Hotspots. Wir können das zurückidentifizieren. Es waren eben im Elsass dieses große Treffen, das rübergeschwappt ist. Die Tradition, die württembergische Tradition des Wintersports, es waren die Wintersportler aus Südtirol und Tirol. Und es war in der Hohenlohe dieses Posaunentreffen, die können wir heute noch nachvollziehen. Wir haben aber auch jetzt Gebiete, wo die sogenannte Inzidenz, also die Quote pro Infizierter auf 100.000 Einwohner, auch tatsächlich etwas herabgestuft wird.
Robert-Koch-Institut hat heute auch nochmal diese Zahl bestätigt. Ein Infizierter steckt einen Menschen an. Das ist gleich geblieben. In den letzten Tagen eine gute Nachricht?
Eine sehr gute Nachricht. Wir sind ja am Anfang ausgegangen von 2,5 bis 4 und durch dieses soziale Distanz und gleichzeitig das sogenannte Containment, dass sich Kontaktpersonen und Identifizierte wirklich sozial zurücknehmen, ist es uns gelungen, auf das 1:1 zu kommen.
Was sind aktuell Ihre größten Sorgen, Kinder? Ich vermute die Alten und die Pflegeheime.
Wir haben im Prinzip die Herausforderung, dass die sogenannten vulnerablen, verletzlichen Gruppen, ältere Menschen, wo wir wissen, dass der Krankheitsverlauf bei denen am massivsten ist, die noch schützen, dann natürlich unser medizinisches Personal, unser pflegerisches Personal in den Altenhilfezentren, in der Ambulanz, aber auch in den Kliniken. Und unser Dauerthema ist natürlich Beschaffung von persönlichen Schutzausrüstung.
Sie haben vor ein paar Tagen mal prognostiziert, Höhepunkt der Corona-Krise für Baden-Württemberg wird das Osterwochenende sein. Bleibt es bei dieser Prognose?
Das war so eine Annahme, die wir Anfang letzter Woche uns mit den uns zur Verfügung stehenden Daten haben, um uns auch zu rüsten, vor allem da zu rüsten an den Hotspot-Kliniken, über die wir vorher gesprochen haben, dass die auf alle Fälle einsatzfähig sind, weil wir natürlich nicht an allen Krankenhausstandorten und in allen Regionen gleich belastet sind. Und Stand jetzt werden wir, ich habe noch keine ganz neuen Zahlen, heute Morgen die Besprechung Besprechungen, die wir mit den Kollegen der Versorger machen, findet heute ohne mich statt. Aber wir werden heute noch die Hinweise kriegen, wie es zu Ostern ausschauen
wird. Also möglicherweise wird sich's ja auch um ein paar Tage nach hinten dann verschieben. Interpretiere ich Sie so richtig?
Oder was uns ja immer wichtig war, wir wollen vor die Lage kommen. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, einfach ein bisschen auch antizipieren, wie unsere Behandlungsangebote und unsere Behandlungsmöglichkeiten aufgebaut sind.
Wird es Stand heute für die nächsten beiden Wochen, die ja auch Schulferien bedeuten, bei diesen bekannten Einschränkungen bleiben oder wird da noch was dazukommen?
Wenn wir so diszipliniert bleiben, wie wir sind und auch an diesem schönen vergangenen Wochenende waren, dann ist es ein sehr gutes Zeichen, aber mehr Lockerung auf keinen Fall. Wir müssen die nächsten Wochen auf alle Fälle ganz diszipliniert bleiben und dürfen in der Infektionsquote nicht nach oben gehen.
Entscheidend ist dann das Wochenende 19. 20. April, in dem dann festgelegt wird, wie für die nächsten Wochen, die darauffolgenden Wochen verfahren wird?
Es ist so, dass jetzt Kaffeesatzlesen keinen Sinn macht, weil wir auch keine falschen Signale aufgeben wollen. Natürlich, nach Ostern werden die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin die Lage besprechen und werden auch aufgrund der epidemiologischen Lage, der Kapazitäten, die wir haben in der Behandlung der Lage für die verletzlichen Gruppen dann entscheiden, was wir tun müssen. Aber es gilt nach wie vor, wir bekommen das Krankheitsgeschehen nur dauerhaft in Griff, wenn wir die Infektionsherde weiterhin auf das maximale Minimum beschränken.
Wir wollten ein paar Sätze verlieren über dieses gemeinsame Projekt der baden-württembergischen Landesregierung und SWR 1 Baden-Württemberg vor dem Hintergrund, dass es in dieser dramatischen Situation Menschen gibt, zum einen die Hilfe brauchen und zum anderen Menschen, die Hilfe geben können. Wie sieht dieses Projekt aus?
Ja, das ist initiiert von der Staatsrätin Gisela Erler auf dem Beteiligungsportal und SWR und das Land gemeinsam haben diese Pinnwand eingerichtet, wo sie hinpinnen können, Best-Practice-Modelle, wie machen sie, wie organisieren sie Hilfen, wie läuft es am Arbeitsplatz, wie unterstützen wir uns, dass wir auch im Sinne von, wie lernen wir voneinander, weil ja nicht jeder das Rad neu erfinden muss, wie Kleinbetriebe am Arbeitsplatz zum Beispiel auch gut mit ihrem eigenen Schutz umgehen können, dass wir eine Infobörse haben, die auch betreut wird und auch, dass validierte Sachen auch draufstehen. Das ist sehr wichtig. Wir selbst haben ja auch einige Plattformen zum Beispiel für Pflegeberufe eingerichtet, wo sich eben die Menschen melden können.
Und dieses gemeinsame Projekt, das jetzt heute startet, ist dann auch zu sehen und subsumieren unter einer Solidarität, die Sie in diesem Land vermutlich auch so noch nicht erlebt haben?
Ja, die Solidarität in diesem Land und drum die Frau Erler ist ja unser Seismograph für die Solidarität. Ich sage immer flapsig im Normalbetrieb, sie denkt sich's aus und unser Ministerium muss es mit Ressourcen umsetzen. Wir haben eine große soziale Engagiertheit in dieser Gesellschaft, auch vor Corona schon gehabt und drum können wir so gut darauf zurückgreifen.
Die grün-schwarze Landesregierung hat in der vergangenen Woche eingeräumt, dass es bei der Beschaffung von Mundschutz, von Gesichtsmasken, von Schutzkleidung ein dramatisches Problem gibt. Jetzt frage ich mich, jetzt fragen sich auch andere, man hat die Bilder aus China, aus Südkorea im Januar gesehen und nichts ist passiert. Warum nicht?
Naja, nichts ist passiert, kann man nicht sagen, aber wir haben halt gemerkt, dass vor allem diese Form der Produkte tatsächlich in der arbeitsteiligen Welt in China stattgefunden hat, in dem Land, das selber alles für sich reklamiert hat. Es haben von heute auf morgen die Lieferketten nicht mehr funktioniert. Es wurden Container, die schon auf dem Weg nach Europa waren, im Januar wieder zurückgeordert. Und die arbeitsteilige Welt hat nicht mehr funktioniert.
Das ist zum einen der Preis, den wir vielleicht auch bezahlen müssen für die Globalisierung und für unser so günstiges Wirtschaften. Auf der anderen Seite kann man ja vielleicht auch sagen, die Bevorratung hat nicht funktioniert. Es hat ja eine Pandemiestudie gegeben, 2012, 2013, die fast punktgenau prognostiziert hat, was jetzt 2020 eingetreten ist.
Ja, wir haben uns wahrscheinlich gedacht, dass wir, weil wir doch in dem, wie wir bisher mit unseren Materialien gewirtschaftet haben, dass wir gut aufgestellt seien. Und in der Tat, dass es das Land mit der Hauptlieferkette so maximale Rolle spielt, hatte in der Tat niemand auf dem Schirm. Wird eine der Lehren sein, die auch ich letztes Jahr schon, wir haben ja schon den einen oder anderen Vorboten in der Medikamentenproduktion bei Antibiotika gehabt, dass wir eine europäische Strategie benötigen. Und wir bauen ja auch gerade hier vor Ort jetzt in Windeseile auch Kapazitäten auf.
Wobei, was diese Defizite angeht, die bringen natürlich auch die Krankenhäuser in ihrer alltäglichen Arbeit und in der Vorbereitung dessen, was droht, in die Bredouille. Also ein Krankenhaus aus Wangen, das kennen Sie aus Ihrer Ravensburger Nähe sehr gut. Auch ein Krankenhauschef, den wir letzte Woche zu Gast hatten, Professor Martin, der für 9 Krankenhäuser zuständig ist. Die müssen in Baumärkten sich ihr Zeug zusammenkaufen, zum Teil in Lackierbetrieben.
Wir haben Bestellungen gehabt. Da wurde dann gesagt, es kommt ein Montag, dann kommt es ein Dienstag, dann kommt es ein Mittwoch, nicht. Aber jetzt haben wir, glaube ich, die letzten 1 bis 2 Wochen haben wir Normalisierung auch durch die Beschaffung des Bundes. Wir haben ja 2 Wege, der Bund beschafft und wir haben es noch im Verteilschlüssel und wir als Land beschaffen selbst. Es ist in der Tat, wir haben etwas Wildwest.
Gibt's auch noch zusätzlich das Problem eines Beschaffungswirrwarrs insofern, weil da zu viele Akteure mitmischen, also das Sozialministerium, die Regierungspräsidien, die Krankenhäuser, die Krankenhausbetreiber, die Intensivmediziner?
Nein, da gibt es kein Wirrwarr. Wir haben klare Wege verabredet. Erstens sind wir froh, wenn jedes Krankenhaus und jede Altenhilferichtung noch einen Pfad zu seiner ursprünglichen Beschaffung hat. Das sind ja Profis, die machen das ja rund um die Uhr. Leider ist es bei den meisten ein Cut. Wir haben eine klare Vereinbarung, alles, was nach Baden-Württemberg kommt, egal vom Bund oder das, was wir selbst beschafft haben, wird mit einem festen Schlüssel auf die Stadt- und Landkreise verteilt und dann schauen wir, wo es hin muss. Und das System ist gut. Die Leute können noch nicht zufrieden sein, weil wir bisher halt den Mangel verteilen. Aber der Mangel wird sukzessive etwas geringer.
Wann, denken Sie, werden wir über diesen Mangel nicht mehr reden müssen?
Da kann ich keine Prognose sagen. Wir beschaffen, 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 beschaffen.
Herr Lucha, wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit ist dem Thema Corona gewidmet aktuell?
Ja, natürlich macht man nur den ein oder anderen Vermerk. Man muss schon ein bisschen gucken, aber
90%.
Ja, alles eigentlich. Ich meine, wir sind ja doppelt so viel im Einsatz. Wir machen ja keine Repräsentanz. Wir sitzen ja nicht irgendwo bei Anlässen, sondern wir sind wirklich in Telefonkonferenzen, in Schalten, in Kommunikationen. Das ist ja rund um die Uhr.
Haben Sie die Erfahrung gemacht, auch was die Kollegen aus der Politik angeht, die auch anderen Parteien angehören, dass es da eine parteiübergreifende Solidarität gibt?
Ja, es gibt eine große Koalition der demokratischen Parteien, die zusammenhalten, auch die Regierungen, die Landesregierungen in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Es gibt derzeit kein Parteibuch, es gibt die Zusammenarbeit, dass wir für dieses Land diese Krise bewältigen.
Wir hatten vor ein paar Wochen Bundesgesundheitsminister Spahn, das war, wenn ich mich richtig zurückerinnere, Anfang März, und er kam damals aus einer Konferenz mit den Landessozialministern, der Sie dann auch teilgenommen haben. Spahn hat gesagt, die Kooperation sei sehr gut. Würden Sie das umgekehrt auch sagen?
Ausgesprochen gut, sehr zuverlässig. Herr Spahn meldet sich noch Mitternacht, wenn es Informationen gibt. Wir hatten am Anfang das große Problem der Beschaffung. Auch er dachte, die Bundeswehr könne es, aber das hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Dann mussten wir alle umsteuern, dann mussten wir uns gegenseitig unterstützen bei der Gesetzesanpassung des Infektionsschutzgesetzes. Also eine hohe Kollegialität, ein hohes transparentes Verantwortungsbewusstsein.
Gilt das auch für einen Politiker, der ja für viele Ihrer Partei eher ein Feindbild war, für Markus Söder?
Herr Söder macht als bayerischer Ministerpräsident aus seiner bayerischen Warte einen guten Job. Ministerpräsident Kretschmann macht ihn vielleicht noch eine Idee besser, weil er noch ein bisschen anders ist, aber Bayern und Baden-Württemberg ist nicht in allem vergleichbar. Wir haben eine andere Kultur des gegenseitigen Umgehens. Baden-Württemberg ist doch mehr die Debatte um einen Konsens und Bayern ist dann doch mehr Söder selbst.
Wobei Kretschmann ja auch in dieser Sendung vor anderthalb Wochen gesagt hat, die Probleme, die Söder hatte und die er lösen musste, seien noch mal ein Stück heftiger als die in Baden-Württemberg.
Bayern ist nochmal eine kleine Idee stärker betroffen gewesen. Das, was ich zu Eingang gesagt habe, diese süddeutsche Alpintradition aus den Ferien um die Fasnetzzeit, hat die noch stärker getroffen. Wenn man nach Rosenheim oder sonst wo hinguckt, da merken die das schon stärker, sind auch im Gesundheitswesen kleinstrukturierter. Wir haben es besser mit unseren Schwerpunktkliniken. Es gibt schon den einen oder anderen strukturellen Unterschied, aber es ist eh kein Wettbewerb.
So gut die Zusammenarbeit in Deutschland parteiübergreifend funktioniert oder funktionieren mag, das gilt, wenn man nach Europa guckt, da nur sehr eingeschränkt. Welche Defizite sehen Sie da?
Ja, Gesundheitssystem ist eine nationale Aufgabe. Ich glaube, dass wir eines lernen müssen auf europäischer Ebene aus dieser Krise, dass wir europäische Strategien brauchen. Wir brauchen auf alle Fälle eine europäische Strategie für die Produktion von Medizinprodukten und Medikamenten und Schutzkleidung. Das haben wir jetzt gelernt und das müssen wir jetzt aufgeben. Die Unterstützung, dass man sich hilft, die läuft. Aber die läuft natürlich immer nur so gut, wie ein eigenes Gesundheitssystem die eigenen Aufgaben lösen kann.
Also es hat schon sehr lange gedauert, bis Europa auf die Idee gekommen ist, den Italienern zu helfen.
Ich weiß nicht, ob man es pauschal so sagen kann. Waren alle Länder mit sich selber beschäftigt und der europäische Overhead war auf Gesundheit zu wenig getrimmt?
Herr Lucher, wenn wir über Corona reden, das zeigen auch die Mails der Hörerinnen und Hörer, gibt es sozusagen zwei gegenläufige Tendenzen. Zum einen die Erkenntnis, dass man eigentlich ganz froh ist, dass man in diesem Land sich befindet und in dieser Stadt Stuttgart und nicht in Mailand oder Madrid oder New York. Zum anderen aber auch, dass es doch sichtbar geworden ist, dass es ein paar dramatische Fehlentwicklungen oder Fehler gegeben hat, angefangen bei der Geschichte mit Mundschutz und Schutzkleidung bis hin auch zu den Tests. Was die Tests angeht, heißt es ja immer, es soll getestet werden und getestet werden und getestet werden. Aber die Testkapazitäten reichen vorne und hinten nicht aus.
Ja, wobei man da schon sagen muss, also mittlerweile testen wir doppelt so viel wie Südkorea, das immer unser großes Vorbild ist. Also wir haben dazugelernt, allein in Baden-Württemberg haben wir im März unsere Testkapazitäten verdoppelt. Da sind wir sehr stolz. Was tatsächlich ist, ähnlich wie bei der Schutzkleidung, ist auch die Knappheit der sogenannten Testkits und der Reagenzien, die wir benötigen, um die Tests auszulösen. Und wir haben schon die Erfahrung gemacht, wir waren am Anfang bei den offenen Testzentren sehr unspezifisch. Dann haben wir 90% negative Tests gehabt. Wir müssen sehr spezifisch hinschauen, wen testen wir. Personal in den Gesundheitsberufen, die Verletzlichen, die älteren, gefährdeten Menschen dort gezielt testen, um dort zu sehen, ob die Infektion da ist, um dann eine Schutzmaßnahme zu tätigen.
Aber Herr Lucher, es gibt so und so viele Beispiele von Leuten, die nach Definition des Robert-Koch-Instituts entweder Kontaktperson 1 sind oder Kontaktperson 2 sind und nicht getestet werden, auch auf Nachfrage nicht getestet werden.
Das ist derzeitig die Empfehlung, weil man will vermeiden, dass wir zum falschen Zeitpunkt ein negatives Ergebnis geben und die Menschen sozusagen in eine falsche Sicherheit wiegen. Wir müssen vom positiven Testergebnis, darum haben wir jetzt auch als Land am Wochenende die Initiative gestartet, unsere Testkapazitäten noch stärker auf die Berufe und die vulnerablen Gruppen zu lenken.
Dann gibt es ja auch etwas, wo man für die Zukunft Hoffnung draufsetzt, ein Antikörpertestverfahren, in dem klar ist, war ich infiziert und bin ich jetzt immun oder mit großer Wahrscheinlichkeit immun. Wann wird dieses Verfahren kommen?
Es gibt derzeit ungefähr 20 dieser Produkte, die auf demselben Schema agieren. Das bekannteste ist Euroimmun. Wir hoffen und zählen alle, dass wir diese Antikörpernachweise einsetzen können. Man setzt sie auch schon ein, halt noch nicht flächendeckend, aber auch wieder bei gezielten Zielgruppen im Gesundheitsberufen, um festzustellen, ob zum Beispiel beim Pflegepersonal, wo wir ja auch durchaus auch welche einsetzen müssen, die infiziert sind, ob wir da Antikörper nachweisen können.
Dann gibt's, wenn ich es richtig sehe, insgesamt 4 Medikamente, die eigentlich für ganz andere Geschichten mal entwickelt wurden, die jetzt getestet werden im Hinblick darauf, ob sie bei Corona wirken. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, da sind wir natürlich sehr stolz, ähnlich wie bei den Impfstoffen mit CureVac in Tübingen haben wir an der Universität Tübingen gemeinsam mit Ulm jetzt eine Studie, die von B-Farm, so heißt die Bundesagentur, die Bundesinstitution, die das genehmigen muss, dass wir eine Doppelblindstudie zum gezielten Einsatz von Chloroquin, einem Malaria-Medikament unter strengen Bedingungen, so einsetzen bei ganz frühzeitiger Erkennung erster Symptome von älteren und vulnerablen Gruppen.
Es gibt eine Eilmeldung der Nachrichtenagentur dpa mit der Überschrift Österreich will ab dem 14. April, also ab dem Dienstag kommender Woche, die Anti-Corona-Maßnahmen lockern. Und darunter versteht man wohl, dass kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte unter strengen Auflagen peu à peu wieder geöffnet werden können. Wie bewerten Sie diese Meldung, Herr Lucher?
Ja, das ist aus österreichischer Sicht ein Schritt. Wir haben ja bei unserer Verordnung kleinere Geschäfte für Lebensmittel und Baumärkte unter klaren Vorgaben zugelassen und haben auch die Rückmeldung, dass dort die Vorschriften eingehalten werden. Insofern denke ich, wird Österreich auf das Niveau kommen, auf dem wir bei uns schon sind.
Wir wollten über das Robert-Koch-Institut und über den Berufsstand der Virologen sprechen. Es gibt die Befürchtung, die durchaus geäußert wird inzwischen in der öffentlichen Diskussion, dass sich die Politik komplett abhängig gemacht hat von den Virologen. Wie sehen Sie das?
Glaube ich nicht, sehe ich nicht so. Herr Brettschneider war gestern oder am Wochenende bei Ihnen im schönen Radio und hat nochmal gesagt, Politikwissenschaftler, der uns ja berät und begleitet und hat gesagt, ein Schaden sei es nicht, wenn sich die Politik an der Wissenschaft orientiert, Wissenschaft berät, Wissenschaft bereitet die Daten, aber wir entscheiden in der Politik über die Umsetzung und ich glaube, dass das ein exzellentes Zusammenspiel ist, dass wir die Erkenntnisse der Virologen, der Epidemiologen, wie verlaufen Ansteckungswege so in die Politik umgesetzt haben, dass wir wissen, Corona ist eine Tröpfcheninfektion. Wie hält man Abstand? Wie macht man die kleine Hand- und Gesichtshygiene? Ja. Insofern sehe ich uns nicht dominiert, sondern wirklich unterstützt.
Nur das Problem ist, dass Virologen halt auch immer von Annahmen und von Wahrscheinlichkeiten ausgehen.
Ja, es wird immer modelliert. Die Wirklichkeit ist dann immer in der Tat zu sehen. Aber es wurde uns gesagt, wenn wir kein ordentliches soziales Distanzieren und Containment machen, gehen die Zahlen durch die Decke. Wir haben es gemacht und die Zahlen sind nicht durch die Decke gegangen. Insofern waren da die Empfehlungen die richtigen.
Auf der anderen Seite, das Robert-Koch-Institut hat sich ja auch immer wieder korrigiert. Das fängt an, lange her übrigens, als es erstmal hieß, Schulschließungen muss man nicht machen und kurz darauf dann doch. Bis hin jetzt, letztes Beispiel, diese Maskenpflicht, wobei Maskenpflicht ja angesichts fehlender Masken ein Widerspruch in sich ist. Aber gut, Maskenpflicht erst nein, jetzt doch irgendwie.
Ja, also ich möchte wirklich ein bisschen eine Lanze fürs Robert-Koch-Institut brechen. Sie hat uns im Wesentlichen immer auf der richtigen Spur gehalten. Natürlich, nochmal, wir sind die Politik. Wie es auch der Ministerpräsident richtig gesagt hat, wir müssen keine Pflicht für den Spuckschutz machen, weil wir auch keine Konkurrenz wollen zwischen den medizinisch notwendigen Masken, die wir für Kranke und Beschäftigte benötigen, aber für uns im Alltag. Und so können wir, und ich glaube, das haben wir in der Politik gut gezeigt, die richtigen Empfehlungen zu machen. Ich reklamiere, dass wir alle gelernt haben, bei den Schulschließungen haben wir immer gedacht, ja, das haben wir vielleicht im Griff. Und dann muss man sagen, nein, wir müssen das machen. Und dann waren wir in 24 Stunden handlungsfähig. Und das ist doch eigentlich ein gutes Signal.
Was die Schulschließungen angeht, wird das das Erste sein, was unter die Lockerungsmaßnahmen fallen wird? Schulen wieder aufzumachen?
Ich möchte da wirklich den Ergebnissen nicht vorausgreifen. Ich möchte auch der Kollegin Eisenmann wirklich nicht vorausgreifen. Wir schauen uns die Situation an. Nochmal, ich bitte inständig, jetzt keine falschen Signale, jetzt nochmal unser positives Sitzfleisch, wenn ich das mal so sagen darf, weiter bewahren.
Corona macht 90% ihrer Tagesarbeit, ihres Tagesgeschäfts auf, verbunden natürlich auch mit viel Organisation, mit Management, auch mit negativen Meldungen und negativen Schlagzeilen, aber Frage auch verbunden mit positiven Erlebnissen.
Ja, unglaublich viel Engagement und Verbindlichkeit und Bemühen, die Aufgabe zu lösen. Also ich erinnere mich an ein Telefonat mit Herrn Grupp von Trigema, wo ich gesagt habe, wir brauchen Sie. Und er gesagt hat, schickert mir Muster und dann gucken wir. Und jetzt haben wir gemeinsam mit BioPro, die Textilindustrie Baden-Württembergs, Trigema, Mai und andere gute Firmen produzieren jetzt für uns persönliche Schutzausrüstung. Oder sie haben Kontakt mit der Industrie, mit Daimler, mit anderen, die ihnen wirklich unterstützen, die Masken spenden. Auch unsere medizinischen Fachleute an den Kliniken und an den Universitäten, die uns begleiten, die in vielen Telefonkonferenzen mit der Basis, mit den Vertretern der Ärzteschaft nach Lösungen und Verabredungen treffen. Und am nächsten Tag haben wir in derselben Telefonkonferenz dann schon die Chance, auch zu überprüfen, ob das funktioniert. Also da sehen Sie schon, es ist ein unglaubliches Engagement dahinter.
Dann gibt es auch Ärztinnen und Ärzte, die eigentlich in Pension sind, die ihre Hilfe angeboten haben. Sicher auch Schwestern, Pfleger.
Ja, wir haben jetzt von der Ärztekammer wirklich initiiert über 2000 Ärzte, die aus dem Ruhestand zurückkommen, die uns in Kliniken, in Praxen, aber auch im öffentlichen Gesundheitsdienst helfen. Wir haben letzte Woche eine Plattform für Pflegeberufe geschalten als Ministerium selbst. Da bekommen wir heute die Rückmeldung, wie da die Akzeptanz ist. Wir bekommen viele Anrufe auch wieder auf so Plattformen wie Ihre beim SWR, dass sich Menschen engagieren wollen, dass sie helfen wollen. Also das ist wirklich ein ganz tolles Zeichen für diese Gesellschaft.
Also um nochmal auf diese, unsere Plattform zu kommen, Beteiligungsplattform-bw.de, eine Kooperation des Landes Baden-Württemberg mit SWR 1. Denken Sie, diese Solidarität, die es in diesem Land ganz offenkundig gibt, die wird halten und die kann man auch für bessere Zeiten konservieren?
Ja, sie muss halten und wir müssen einiges dafür tun, dass sie so hält. Zum Beispiel Ich predige schon lange, schon seit der letzten Enquete-Kommission Pflege, dass die Pflegeberufe aufgewertet werden müssen für ihr Berufsbild, aber auch im Einkommen, in den Rahmenbedingungen. Wir diskutieren jetzt Prämien, Unterstützungen, aber wir müssen als Gesellschaft entscheiden, dass wir diese Berufe in Zukunft besser finanziell stellen.
Ja, das ist eine der Diskussionen, die es geben wird. Das kann man dann erweitern. Auch eine Kassiererin in einem Supermarkt hat möglicherweise auch das Recht darauf, mehr Geld zu verdienen. Jemand, der unseren Müll beseitigt, jemand, der als Lkw-Fahrer von A nach B fährt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, damit sind wir fast philosophisch bei einem gigantischen Gehaltsgefälle in diesem Land, Leute, die unfassbar viel Geld verdienen.
Ja, wir konzentrieren uns jetzt, dass es uns gelingen muss, die Menschen, die für uns unverzichtbar sind, den Wert auch im Einkommen so als gesamte Gesellschaft, im Gesundheitswesen, das sind unsere Kassenbeiträge, das werden auch unsere Steuermittel sein. Ich finde, das müssen wir akzeptieren, dass wir dafür Geld ausgeben müssen. Und Sie haben recht, auch ich finde es, wenn ich in einen Supermarkt gehe, bei mir ums Eck und sehe, mit welcher Empathie und Engagement die Leute dort darauf achten, dass es geordnete Verhältnisse gibt, dann muss ich sagen, ja, wir können auch eine Debatte gut vertragen, was hat jemand verdient und was ist was wert.
Wenn wir in die Zukunft gucken, dann gucken wir natürlich auch, Herr Lucher, auf die Kurve und hoffen darauf, dass die sich signifikant abflacht und dass dieser Verdoppelungszeitraum sich signifikant erhöht. Wie positiv gestimmt, wie optimistisch sind Sie diesbezüglich?
Ich glaube an das, was die Bürgerinnen und Bürger jetzt gezeigt haben, dieses große Verantwortungsbewusstsein, appelliere ganz inständig, dieses Verantwortungsbewusstsein aufrechtzuerhalten. Jetzt die Signale, dass wir die Wirkungen erzielen, die wir erzielen müssen, nicht fehl zu interpretieren und denken, wir könnten jetzt locker lassen, weil wir sind weiterhin darauf angewiesen, dass es nicht dann sozusagen eine nächste Welle gibt, die vergleichbar wäre. Das wollen und dürfen wir nicht riskieren.
Auf der anderen Seite oder ergänzend dazu, dieses Virus ist hoch ansteckend und es nimmt bei manchen Menschen oder löst bei manchen Menschen sehr dramatische Verläufe aus. Mit anderen Worten, wir brauchen Medikamente, wir brauchen Impfung. Über die Medikamente haben wir gesprochen. Da könnte es im besten Fall sein, dass man im Sommer mit bestehenden Medikamenten, wenn die Tests entsprechend sind, loslegen kann?
Für uns ist ganz wichtig, Sie haben das richtig angedeutet, je älter wir sind, desto schwieriger scheint der Verlauf zu werden. Und was es tatsächlich ist, dass dann die Lunge sozusagen gebläht wird, um es zu sagen. Und darum sind die Menschen dann sehr lange an der Beatmung und es sind lebensbedrohliche Verläufe. Und wir bekommen zunehmend ein Gefühl, dass wir ganz frühzeitig in der Grundbehandlung, in der symptomatischen Behandlung eingreifen müssen, einerseits. Und andererseits, jetzt komme ich doch wieder zum Anfang, gefährdete Menschen wirklich schützen, damit sie jetzt nicht infiziert werden.
Was die Impfung angeht, es gibt Experten, die sagen, im günstigsten Fall könnte man Ende des Jahres schon so weit sein, dass man mit der Impfung anfängt. Wie schätzen Sie es ein?
Ja, da sind wir natürlich darauf angewiesen. Das sind ja ganz komplexe Zulassungsverfahren. Die müssen ja auch klinisch getestet sein. Ich habe heute auch gelesen, dass Herr Hopp in einem Interview gesagt hat, er rechnet damit mit seiner Firma, wo er mit beteiligt ist. Wir beten und wünschen dafür und zünden an Ostern ein Kerzchen dafür an, dass wir ihn ganz früh erhalten mögen.
Ein winziger und kurzer Blick in ein ganz anderes Land, deshalb, weil Sie da einen sehr persönlichen Bezug zu haben, Haiti. Ihre beiden Adoptivkinder kommen aus Haiti. Wenn Sie sich die Situation dort vor Ort angucken, in Erwartung dessen, was da coronatechnisch noch passieren wird?
Ja, da mag ich gar nicht daran denken. Ich war ja über Weihnachten dort nach 10 Jahren Erdbeben, bin im NGO engagiert, auch mit meiner Tochter und meiner Frau. Und da funktioniert ja soziale Distanz gar nicht. Es gibt ja kein öffentliches Leben. Es existiert auch kein Gesundheitswesen schon im Alltag nicht. Und man mag es sich nicht ausdenken. Es ist wirklich schauderhaft, was da sein könnte, wenn das wirklich epidemisch wird.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke auch.
Eins gehört.